Es hängt. Es hängt. Doch was hängt? Und ist das jetzt positiv oder ist es negativ, wenn etwas hängt? Bei unserem Umzug gab es einige Lampen aufzuhängen und ich war immer heilfroh, wenn eine Lampe wieder hing, weil manchmal sind da so ganz kleine Metallkästchen hinter den Lampen und da muss man dann irgendwo so rumfuddeln und bis man dann endlich die Stecker zusammen hat und das dann noch angeschraubt hat und mit so einem Minischräubchen von der Seite fixiert hat, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Genau, und ich bin froh, wenn es hängt. Nicht froh bin ich, wenn es hängt, wenn man Möbel durch eine Tür trägt und plötzlich hängt es, weil plötzlich eine Türkante abgeschlagen wurde oder der Schrank kaputt ist oder beschädigt ist, wenn man irgendwo hängen geblieben ist. Beim Stichwort hängen, da denke ich ganz besonders gerne an die Speisekammer meiner Eltern zu Hause, weil da gab es so Stangen, die oben an der Decke festgemacht waren. Und da hingen früher, wenn wir geschlachtet hatten oder meine Großeltern geschlachtet haben, dann hingen da schöne rote Würste. Also Mettwürste, Blutwürste gab es auch manchmal, Leberwürste und Schinken. Das war sehr lecker, man konnte so quasi im Vorbeigehen mal was abschneiden kurz und essen. Also es war eigentlich verboten natürlich, aber sehr lecker. Also das war sehr positiv, wenn es hing, solange da was hing. Anders ist das, wenn etwas am seidenen Faden hängt. Das ist nicht ganz so positiv, weil da steht etwas auf der Kippe sozusagen. Es ist nicht sicher, dass etwas klappt, wenn es am seidenen Faden hängt. Auch wenn wir sagen, es hängt irgendwo, dann ist das nicht unbedingt positiv gemeint, denn irgendwo gibt es dann wahrscheinlich einen Haken, wenn es hängt. Und wenn es einen Haken gibt, dann wird meistens das, was wir vorhaben, etwas verzögert oder ist etwas beschwerlicher. Auch wenn wir durchhängen, ist das nicht ganz so schön. Also man stellt sich das zum Beispiel vor, wenn man so einen Maschendrahtzaun spannt und das oberste Drahtseil, da hängt der ganze Zaun dran. Wenn das durchhängt, sieht es gar nicht schön aus. Und wenn ich durchhänge, sieht es auch nicht schön aus für alle anderen. Auch nicht positiv ist es, wenn im Wilden Westen jemand aufgehängt wurde. Außer für diejenigen, die froh waren, dass der Schurke endlich aus dem Weg war vielleicht. Also wir merken, das Wort hängen, das kann positive und negative Aspekte haben. Und es hat eine ganze Reihe von verschiedenen Facetten. Und davon wollen wir die eine oder andere heute mal in der Predigt betrachten. Dazu gehört ein Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 12 ab Vers 25 und den möchte ich jetzt einmal vorlesen. Wer möchte, kann das gerne auf seinem Handy oder in der Bibel mitlesen. Johannesevangelium Kapitel 12 ab Vers 25. Wer an seinem Leben hängt, sagt Jesus, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Wenn einer am Leben hängt, also an seinem Leben hängt. Es hängt, genauer gesagt, ich hänge. Ich hänge an meinem Leben. Ist das jetzt falsch, dass ich an meinem Leben hänge? Ich glaube, es ist gut so, dass ich an meinem Leben hänge, denn ansonsten wäre ich vielleicht total leichtsinnig, wenn ich irgendetwas mache. Oder ich hätte in einer dunklen, frustrierten Winterstunde mich irgendwann vielleicht mal umgebracht, wenn ich nicht am Leben hängen würde. Aber wieso sagt Jesus dann, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wenn wir in den Zusammenhang schauen, werden wir feststellen, dass einige griechische Juden damals auf dem Weg zu Jesus waren. Sie hatten Fragen, wollten ihn kennenlernen und so kamen sie über Philippus und Andreas zu Jesus. Und Jesus sprach zunächst einmal davon, dass ihm ein Märtyrertod bevorstehe. Jesus meint also zunächst sich selbst. Er hängt nicht an seinem Leben im negativen Sinne. Ihm ist es wichtiger, sein Leben für andere hinzugeben. Er war bereit zu sterben. Jesus sah sein Leben dabei wie ein Weizenkorn, das gesät wird und aus dessen vermeintlichem Tod viele neue Ähren und viele neue Weizenkörner entstehen und wachsen. Aus diesem Blickwinkel heraus wollte er natürlich nicht an seinem Leben hängen. Obwohl, ich glaube, Jesus hat auch an seinem Leben gehangen. Da hat er doch, wenn man die Passionsgeschichte liest, gebetet vor seinem Tod, dass doch dieser Kelch, diese Situation an ihm vorübergehen möge. Also, Jesus hat auch am Leben gehangen und hat es trotzdem hingegeben, weil etwas anderes wichtiger war als sein Leben. In diese Richtung lenkt dann auch Jesus das Gespräch und möchte das auch an seine Zuhörer weitergeben. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Deutlich wird dabei, dass es nicht darum geht, sein eigenes Leben zu hassen oder es für wertlos zu halten. Denn wertvoll ist jedes Leben, auch unseres. Jesus möchte, dass wir unser menschlich-irdisches Leben in der richtigen Relation betrachten zum ewigen Leben und zu ihm selbst. In dieser Relation zum ewigen Leben, zum jenseitigen Leben, in dieser Relation ist unser jetziges Leben nicht so wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem dran hängen dürften. Wir dürfen dran hängen, aber nicht dran hängen in dem Sinn, dass es uns den Blick für das Ewige verstellt. Angesichts dessen, dass Jesus selbst sein Leben zur Rettung vieler aufgegeben hat und in Anbetracht dessen, dass unzählige Christen weltweit früher und heute verfolgt werden und bereit sind, ihr Leben aufzugeben für ihren Glauben und für andere Menschen, da stellt Jesus mir doch jetzt die Frage, was mir denn mein Leben wert ist. Hänge ich an meinem Leben? Also hänge ich an meinem Leben mehr als am Dienst für Jesus? Hänge ich an meinem Leben mehr als mein Nächster mir wert ist? Hänge ich an meinem Leben? Sind mir meine Lebensziele vielleicht wichtiger als Jesu Lebensziele? Vorhin bei den Danksagungen, wo wir Dankesanliegen gesammelt haben, da habe ich erwähnt, dass Detlef Krumnack, dass es ihm gut geht, dass er grüßen lässt und dass er dankbar ist. Und ich finde das ganz spannend. In den letzten Monaten, seitdem er krank ist, hat er mir immer wieder erzählt, wie dankbar er ist. Obwohl er ja unendlich viel Grund gehabt hätte, nicht dankbar zu sein und Gott vielleicht sogar Vorwürfe zu machen. Aber er sagte mir, er ist dankbar und fühlt sich in Gott geborgen, ganz egal, wie das mit seiner Krankheit auch ausgehen wird. Und in dem Punkt ist mir Detlef ein richtig großes Vorbild, weil ich habe mir im letzten halben Jahr viel Sorgen um unsere Wohnung gemacht, um unseren Umzug, um Sachen, die zu renovieren sind, um ganz viele Sachen, die nüchtern betrachtet doch so viel weniger wichtig sind, als wenn es um eine lebensbedrohliche Krankheit geht. Und er hat dieses Vertrauen auf Gott, dass Gott es gut machen wird, was ich zwischendurch bei unserer Wohnungssuche nicht immer so hatte. Der, der mein Leben in der Hand hält, der Detlefs Leben in der Hand hält, der weiß doch längstens, was ich für eine Wohnung brauche, der weiß längstens, wie es mit mir oder mit dir morgen weitergeht, was im neuen Jahr auf uns zukommt, welche Krankheit, welche Situation, was am Arbeitsplatz passiert, was in der Rente passiert, was in der Schule passiert, was überhaupt irgendwo passieren könnte in unserem Leben. Er weiß es und er hält es in der Hand und deswegen, weil er unser Leben in der Hand hält, deswegen brauchen wir nicht so an unserem Leben und unseren Sorgen zu hängen. Ja, mein irdisches Leben ist wichtig, aber nein, es ist nicht wichtiger als Jesus oder das ewige Leben. Er hält es in der Hand. Darum die zugespitzte Frage, woran hänge ich? Woran hänge ich? Hänge ich in erster Linie an den Sachen, die ich für wichtig halte für mein Leben? Hänge ich in erster Linie am Wohlstand, an Gesundheit, an einer schönen Wohnung, an lieben Freunden und Verwandten? Oder hänge ich in erster Linie an Jesus und an den ewigen Werten? Hänge ich an dem, dem ich mein Leben anvertraut habe? Woran hänge ich? Also ich habe mir für mich zum Merken etwas gemacht, damit ich weiß, woran ich hänge. Und das trage ich nicht immer, aber oft mit mir herum. Das ist so ein schönes Lederband. Und da ist ein Knoten, logisch, sonst würde es ja aufgehen und alles runterfallen, ein Knoten dran. Mein Ehering ist dran und ein Kreuz. Und das sind die drei Sachen, die mir helfen, mich daran zu erinnern, woran ich hänge. Der Knoten steht dafür, dass ich mich daran erinnere, dass ich Gemeinschaft mit anderen Christen brauche. Nicht mit einer riesen Masse von 1000 Leuten im Gottesdienst oder sonst irgend sowas, oder mit Mega-Veranstaltungen. Ich brauche Gemeinschaft mit 2 oder 3 anderen Christen ganz eng, mit denen ich mich zum Beten treffen kann, mit denen ich Gemeinschaft haben kann, die mir helfen, die mich korrigieren, die manchmal meinen Blick auch wieder neu ausrichten. Ein Knoten steht eng verbunden mit 2 oder 3 anderen Christen, mit denen ich Gemeinschaft haben will. Der Ehering ist klar, der steht dafür, dass ich meine Frau liebe und ihr bis ans Lebensende treu sein will und dass ich auch mit ihr eng verbunden sein will. Und dann ist das Kreuz, Gemeinschaft mit Jesus. Er, der für mich gestorben ist, ihm vertraue ich in dem, was morgen ist. Ihm vertraue ich in dem, was heute mich überfordert. Ihm vertraue ich mein ganzes neues Lebensjahr an. Daran hänge ich. Und daran hängt mein Leben. Und trotzdem hängt es manchmal irgendwo, auch bei mir. Hängt es irgendwo? Eine Möglichkeit, wo es bei Christen hängen könnte, spricht Jesus im 2. Teil von Vers 26 an, weil da sagt er: Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Das ist auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas, wo man gleich auf die Idee kommt, dass es was sein könnte, wo etwas hängt. Beim zweiten Nachdenken aber kommt man vielleicht drauf, woran es hängen könnte, weil es gibt nämlich 2 Haken im Leben von Christen. Der erste Haken ist, man ist nicht dort, wo Jesus ist. Aber wo ist Jesus? Also einfache, richtige Antwort, er ist im Himmel bei Gott, Vater, alles klar. Ja? Aber zweite richtige Antwort, wo war er denn, als er als Mensch gelebt hat? Und meine Antwort da ist, er war in der Gemeinschaft seiner Jünger und er war an den Rändern der Gesellschaft. Gemeinschaft der Jünger und Ränder der Gesellschaft. Jesus hier auf der Erde als Mensch war ihm das ganz wichtig. Enge Gemeinschaft mit einem kleinen Kreis von Menschen und dann unter den Bedürftigen der Stadt zu sein. Wo immer wir in den Evangelien nachschauen, da werden wir Jesus in diesen Gemeinschaften finden. In 3 Gemeinschaften. Gemeinschaft mit Gott ist klar. Gemeinschaft mit ein paar wenigen Christen. Und in der Gemeinschaft mit Menschen, die von der Gesellschaft verstoßen sind, am Rand der Gesellschaft stehen, vielleicht sogar kriminell waren. Smalltalk mit Rabbis und anderen netten Leuten, die so seinem Milieu entsprachen, das war etwas, was er eher selten gepflegt hat und meistens nur, wenn es an ihn herangetragen wurde. Aktiv gesucht hat er sich seine Jünger. Aktiv gesucht hat er die Sünderin, den Sünder, die irgendwo am Wegesrand saßen, den Kranken, den Hilfsbedürftigen, den Ausländer oder die Ausländerin. Jesus war die Gemeinschaft wichtig. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Christen oder mit seinen Nachfolgern und Gemeinschaft mit Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen. Die Initiative zur Jüngerschaft, zu den Menschen, die er sich ausgesucht hat, die ging von ihm aus. Das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, dabei zu sehen, von wem ging das denn aus? Jesus hat nicht gesagt, naja, wer jetzt nach einer Predigt mit 5000 Leuten zu mir kommt, der ist mein Jünger. Sondern er sucht sich gezielt ein paar Leute aus, mit denen er enge Gemeinschaft haben will. Er ist der gute Hirte, der ruft, der einige Einzelne ruft, sie in die Nachfolge, in die Jüngerschaft ruft. Wo immer sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln, so lesen wir im Neuen Testament, da ist er mitten unter ihnen. Der Haken ist, dass man Probleme bei sich selbst und mit seinem Christsein bekommt, wenn man eben nicht Jesu Ruf folgt, eben nicht die Gemeinschaft mit ihm oder die Gemeinschaft mit anderen Jüngern sucht oder nicht bereit ist, der Gemeinschaft zu dienen. Das war bei einzelnen Mitchristen leider im vergangenen Jahr so und ich befürchte, das wird auch im neuen Jahr bei einzelnen Mitchristen so sein, dass sie sich entweder von Jesus distanzieren oder von der Gemeinschaft distanzieren oder von Bedürftigen distanzieren. Darum lasst uns mutig ins neue Jahr gehen und schauen und aktiv Gemeinschaft suchen. Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Gemeinschaft mit anderen Christen und die Gemeinschaft mit Menschen, die unsere Hilfe brauchen, denen wir dienen können. Die Gemeinschaft mit Jesus, mit anderen Christen und mit Menschen, die unsere Hilfe brauchen, ist die erste Verantwortung eines jeden Christen, glaube ich. Ebenso wichtig wie die Gemeinschaft der ersten Christen waren und sind Jesus die Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, wenn wir sehen, der guckt nach innen und nach außen. Wenn wir das auf unsere Gemeinde übertragen, nach innen, wie komme ich selbst vorwärts, wie kommen wir vorwärts im Glauben, wo brauche ich geistliche Nahrung? Und nach außen, wo sind die hilfsbedürftigen Menschen dieser Stadt, wo sind Menschen, denen ich dienen könnte? Menschen mit Verletzungen, Menschen, die keinen Rückhalt und kaum Freunde haben, Menschen, die fremd sind, die sich nicht verständigen können, die vielleicht keine Arbeit haben oder gerade eine Riesenschwierigkeit in ihrer Arbeit haben, die vielleicht sogar, wie früher bei Jesus, kriminell sind, die unsere Hilfe brauchen. Interessant finde ich, dass Jesus auffordert zu dienen. Er selbst kam, um zu dienen. Haben wir im Geburtstagsvers vorhin schon gehört. Er selbst kam, um zu dienen und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir dienen. Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren, sagt Jesus. Und das ist, glaube ich, der zweite Haken, den es im Leben von Christen geben kann, nämlich die Bereitschaft zum Dienen. Was ist denn Dienen? Dienen ist etwas, was ich mir nicht immer selbst aussuche. Dienen ist etwas, was wehtun und anstrengen kann. Dienen ist etwas, was ich aber mit Hingabe tue. Trotzdem. Dienen ist etwas, was mir nicht immer Spaß machen muss. Wo ich aber weiß, dass es das Richtige ist. Dienen ist eine Grundhaltung von Jesus. Und deswegen wünscht sich Jesus nichts sehnlicher, als dass es auch unsere Grundhaltung ist. Grundhaltung eines jeden Christen. Jesus kam in die Welt, um zu dienen und seine indirekte Aufforderung ist, dient. Einen Vers weiter erklärt Jesus, was Dienen für ihn bedeutet. Nämlich für ihn bedeutete es, sein Leben loszulassen. Sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, auch wenn er an seinem Leben gehangen hat. Sein Leben hinzugeben, aufzugeben für andere. Für Jesus hieß es also zunächst, seine Jünger zu suchen, Menschen aufzusuchen und dann schlussendlich sein Leben für Menschen zu geben. Für uns kann das ganz unterschiedliche Aufgaben beinhalten, zu dienen. Vom Besuch eines Kranken über das Helfen beim Nachbarn, das Austeilen von Suppe in der Suppenküche, bis zum Putzen oder Musizieren in der Gemeinde. Dienen kann unendlich viele Facetten haben und unendlich viele Arbeitsbereiche meinen. Neben der Frage, wo ich jetzt Jesu dienen könnte, eben innerhalb der Gemeinschaft oder am Rand der Gesellschaft, finde ich auch wichtig, die Frage zu stellen, wie ich Jesus dienen kann. Also wie es denn nun konkret aussehen kann. Und ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen. Einmal die Frage, wo soll ich ihm denn heute, diese Woche, dieses Jahr, das nächste Jahr dienen? Und die andere Frage, wie kann ich ihm denn dienen? Um das mal anschaulich zu machen, wenn dein Platz in den letzten Wochen in der Suppenküche war und du Jesus dort gerne dienen wolltest, dann waren nicht automatisch alle Aufgaben dort auch deine Aufgaben. Also nicht Suppe kochen, Küchendienst, Thekendienst, Bedienung und Ansprechperson sein für alle. Das ist niemals so von Jesus gewollt, dass einer alles macht. Oder wie ich heute hier im Gottesdienst. Moderation, Beamerdienst, ja, Sachen zusammenstellen. Das kann man mal machen, ist kein Thema. Aber nicht, das ist nicht der Plan. Jesus dienen meint, ich frage nach meiner konkreten Platzanweisung. Nicht nur der Ort und die Menschen, zu denen ich gehen soll und denen ich dienen soll, sondern auch, was ist denn jetzt da genau meine Aufgabe? Gibt es ein Team und ich muss nur eine einzige Sache machen? Oder ist es wirklich im Ausnahmefall mal so, dass ich zwei oder drei Sachen mache? Aber ich glaube, Jesus will nie, dass ich ihm diene, indem ich mich verdiene, indem ich mich völlig aufgebe und indem ich anderen überhaupt keinen Raum mehr lasse, damit auch sie dienen können. Also mir geht das mit dem Dienen manchmal so, wenn ich zu viele To-Dos in meiner Liste habe. Dann schalte ich um auf Arbeitsmodus und arbeite einfach meine Liste ab. Meine Frau nervt das tierisch, auch mal manche Kinder manchmal und vielleicht den einen oder anderen in der Gemeinde auch schon mal. Dann ist das aber kein Dienen. Das ist Abrackern. Das ist was völlig anderes und Jesus will das, glaube ich, nicht. Jesus zu dienen, das heißt, sich von ihm helfen und was sagen zu lassen, Prioritäten festlegen zu lassen. Und in diesem Punkt muss ich zugeben, das fällt mir manchmal richtig schwer. Ich würde lieber so richtig reinhauen und einfach wutsch und das muss flutschen und da muss was vorwärts gehen. Das ist aber nicht eine Haltung des Dienens, das ist eine Haltung des Machens. Ist was anderes. Auch nett, kann man viele Dinge bewegen, aber Jesus will keine Macher, sondern Jesus will Diener. Das ist völlig anderes. Als Diener bin ich nicht dafür zuständig, möglichst viele Dinge zu erledigen. Nicht dafür zuständig, möglichst große Aktionen zu planen, möglichst tolle Sachen auf die Beine zu stellen. Als Diener geht es darum, einem Nächsten in einer Sache etwas Gutes zu tun. Wir dienen Jesus, indem wir an die Orte gehen, wo er ist und uns die Aufgaben dort zeigen lassen, die wir für ihn tun sollen. Gott, der Vater, wird dies dann sehen und anerkennen, auch wenn es mal keine menschliche Anerkennung dafür gibt. Schlussendlich ist die größte Belohnung, dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen dürfen. Wer an seinem Leben hängt, sagt Jesus, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Also mache es genauso wie er. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Und das, genau das wünsche ich uns fürs neue Jahr. Dass wir Jesus wichtiger nehmen als unser eigenes Leben und unsere eigenen Probleme. Als unser irdisches Leben und unsere irdischen Bedürfnisse. Dass wir die Orte aufsuchen, wo Jesus ist. Beim Vater, in der Gemeinschaft und bei Bedürftigen. Und dass wir vor allem ihm und anderen dienen. Das wünsche ich uns. Amen. Ich bete noch mit uns.